Sie hören den Artikel Ludwig der Bayer, Teil 2 (Intensivierung der Landesherrschaft). In den 1330er Jahren begann Ludwig eine Intensivierung der Landesherrschaft. Mit dem Oberbayerischen Landrecht von 1346 sollte alles Recht vom Landesherrn ausgehen. Dabei handelte es sich um ein Gesetzbuch, das Rechtsgrundlage für alle Gerichtsentscheidungen in Oberbayern sein sollte. Das Landrecht war in deutscher Sprache verfasst und galt nur in Oberbayern. Erst im 17. Jahrhundert gab es eine einheitliche Rechtsprechung für ganz Bayern. In einzelnen Gebieten hatte Ludwigs oberbayerisches Landrecht bis zu Beginn des 19. Jahrhunderts Gültigkeit. 1334 verpflichtete Ludwig seine Söhne auf eine Erbregelung. Sollte einer seiner Söhne sterben, sollte dessen Besitz wieder an die Wittelsbacher fallen. Die Einheit von Familie und Besitz sollte gewahrt werden. Verhältnis zum Norden des Reiches. Im königsfernen Norden des Reiches war Ludwig aktiver als seine Vorgänger. Nach dem Aussterben der Askanier 1319 setzte er im April 1323 seinen minderjährigen Sohn Ludwig V. zum Markgrafen von Brandenburg ein. Berthold VII. Von Henneberg-Schleusingen sollte als Vormund Ludwigs mit zahlreichen Privilegien und Freiheiten bedacht und sollte einen Gegenpol zu den Luxemburgern bilden. Brandenburg brachte dem Haus Wittelsbach eine zweite Kurstimme neben der pfälzischen ein. Auf Brandenburg hatte auch der böhmische König Johann Ansprüche angemeldet. Er wollte die Markgrafschaft als Kompensation für seinen Verzicht auf den römisch-deutschen Thron, erhielt jedoch nur die Altmark, die Lausitz und Bautzen zugesprochen. Ludwigs Eingreifen in Brandenburg hatte eine dauerhafte Entfremdung mit Johann zur Folge. Der Kaiser beabsichtigte hauptsächlich eine Stärkung des Reiches, erst in zweiter Linie eine Vergrößerung der wittelsbacherischen Hausmacht. Er wollte einen weiteren luxemburgischen Machtzuwachs und damit eine parallele Reichsgewalt verhindern. Die Übernahme Brandenburgs sicherte Ludwig durch Heiratsabkommen zu. Ludwig der Brandenburger, wie es später heißt, wurde im November 1324 mit der dänischen Königstochter Margarete verheiratet. Außerdem griff Ludwig in den thüringisch-meißnischen Raum ein. Die Wettiner wurden als Markgrafen von Meißen und Landgrafen von Thüringen eng an die Wittelsbacher und an das Reich gebunden. Ludwigs älteste Tochter Mechthild wurde mit Friedrich II. Dem Ernsthaften vermählt. Dadurch verhinderte Ludwig eine enge Bindung zwischen Böhmen und der nahegelegenen Markgrafschaft Meißen. Im Falle eines Todes seines Sohnes bestimmte Ludwig 1327, dass sein Schwiegersohn Friedrich die Mark Brandenburg erben sollte. Im selben Jahr wurde auch die Belehnungsurkunde für Ludwig den Brandenburger ausgestellt. Mit der Erbverbrüderung des angeheirateten Friedrich von Meißen und der Belehnungsurkunde begann die wittelsbacherische Familienpolitik erst 1327. 1324 folgte die dynastische Anbindung an Holland-Hennegau. Ludwig heiratete in zweiter Ehe Margarete, die älteste Tochter des Grafen Wilhelm III. Von Holland-Hennegau. Im Besitz des Grafen befanden sich auch Seeland und Friesland. Aus der Verbindung mit Margarete von Holland gingen folgende Kinder hervor: Margarete (1325 bis 1360), Anna um 1326 bis 1361, Elisabeth 1324 bis 1401, Ludwig VI. 1328 bis 1364, Wilhelm I. 1330 bis 1388, Albrecht 1336 bis 1404, Otto V. (1341 – 1379), Beatrix (1344 – 1359), Agnes (1345 – 1352) und Ludwig (1347 – 1348). Ein jahrzehntelanger Rechtsstreit zwischen dem Deutschen Orden und Polen veranlasste den Hochmeister Dietrich von Altenburg, Ende der 1330er Jahre Anlehnung an das Reich zu suchen. Ludwig nutzte diese Gelegenheit, mit Hilfe des Ordens über die nordöstliche Grenze hinaus die kaiserliche Macht zu erhöhen. Seinen jüngeren Sohn Ludwig VI., genannt der Römer, vermählte er mit der polnischen Königstochter Kunigunde. Polen wurde dadurch enger an das Reich gebunden. Im November 1337 übertrug der Kaiser dem Orden Litauen, das nicht zum Reich gehörte. Falls die Kriegszüge des Ordens Erfolg einbrächten, würde der Gewinn an den Orden fallen und die Oberhoheit über Litauen dem Reich zugesprochen werden. Im März 1339 forderte Ludwig den Deutschordenmeister auf, Stadt und Bistum Reval sowie Estland einzunehmen. Im Frieden von Kalisz 1343 konnten Polen und der Deutsche Orden ihre Streitigkeiten beilegen. Der vom Orden erbetene Schutz des Reiches gegen Polen entfiel, womit der Kaiser ein Druckmittel verlor. Mehrere Territorialfürsten, Pommern, Stettin, Jülich, Geldern wurden von Ludwig in ihrem Rang aufgewertet. Die Belehnung seines Sohnes mit der Mark Brandenburg führte zu gewaltsamen Auseinandersetzungen mit den pommerischen Herzögen. Durch die Belehnung wurde Pommern wieder als brandenburgisches Lehen genannt. Im August 1338 wurden die Herzöge Otto und Barnim III. Von Pommern-Stettin aus dem Lehnsverband der Markgrafschaft Brandenburg gelöst und damit unmittelbar der Krone verpflichtet. Seinen Schwager Graf Wilhelm von Jülich erhob Ludwig 1336 zum Markgrafen und 1338 zum kaiserlichen Marschall. Graf Reinald von Geldern wurde 1339 zum Herzog erhoben. Ludwigs politische Neuordnung im Nordosten des Reiches prägte die Verhältnisse bis weit in das 15. Jahrhundert. Bündnisse mit England 1338 und Frankreich 1341. Zur Wahrung der Reichsinteressen versuchte Ludwig, benachbarte Souveräne an sich zu binden. Im Juli und August 1337 wurden zwischen dem Reich und England Allianzvereinbarungen geschlossen. Daraus ging 1338 ein Bündnis hervor. Im September 1338 fand ein Hoftag in Koblenz statt, der vielfach als Höhepunkt von Ludwigs Herrschaft angesehen wird. Fast alle Kurfürsten und zahlreiche Große waren anwesend. Außerdem war König Eduard III. Von England gekommen. Persönliche Treffen zwischen König und Kaiser waren im Mittelalter eher ungewöhnlich. In einer rangeordneten Gesellschaft bevorzugte man bei Herrschertreffen Grenzorte, um die Gleichrangigkeit deutlich zu machen. Diesmal nahm der englische König den Weg ins Reich zum Kaiser auf sich. Am 5. September ernannte Ludwig in Koblenz Eduard III. Zum Reichsvikar für Gallien und Deutschland. Eduard durfte damit als Stellvertreter des Kaisers agieren. Er sollte 400.000 Gulden an Ludwig zahlen und dafür sollte der Kaiser 2.000 gepanzerte Reiter bereitstellen. Die Kriegsallianz kam jedoch nicht zustande. Eduard zahlte nicht und Ludwig stellte kein Heer bereit. Im Januar 1341 vollzog Ludwig einen Kurswechsel und ging eine Allianz mit dem französischen König Philipp VI. Ein. Der Bündniswechsel wurde vor dem Hintergrund des Hundertjährigen Kriegs vollzogen und hat unter diesem Gesichtspunkt in der Forschung viel Bedeutung gefunden. In den Krieg griff Ludwig aber nicht ein. Seine Politik war vielmehr auf die Stabilität der Krongewalt ausgerichtet. Im April 1341 zog Ludwig das in Koblenz verliehene Reichsvikariat zurück. Hof. Bis weit in das 14. Jahrhundert wurde mittelalterliche Königsherrschaft im Reich durch ambulante Herrschaftspraxis ausgeübt. Es gab weder eine Hauptstadt noch eine feste Residenz. Das Zentrum des Reiches war dort, wo Ludwig mit seinem Hof seinen Aufenthalt nahm. Der Hof war das Nachrichten - und Kommunikationszentrum des Reiches. Angesichts kaum vorhandener fester Strukturen waren persönliche Beziehungen am Hof entscheidend. Beim schwierigen Weg zum Ohr des Herrschers hatten Untergebene ohne die Fürsprache engster Vertrauter des Wittelsbachers keine Aussicht auf Gehör. Der wichtigste Bestandteil des Hofes war die Kanzlei. Unter Ludwig nahm der Anteil der deutschen Urkunden gegenüber den lateinischen spätestens seit den 1330er Jahren deutlich zu. Es lässt sich im Schnitt ein Verhältnis von 30% lateinischen zu 70% deutschen Urkunden feststellen. Im Unterschied zum englischen, französischen und sizilianischen König, die sich als ritterliche, fromme oder weise Könige stilisierten, betonte Ludwig seine kaiserliche Vorrangstellung und profilierte sich als Kaiser und Herr der Welt. Dazu bediente er sich in seinen Diplomen der Rhetorik der Macht, nach dem Vorbild seiner Vorgänger. Er hob die kaiserliche Gnade hervor, die großzügig den verdienten Untertanen gewährt werde. Als Kaiser höre er gnädig ihre Bitten und fördere damit den Eifer seiner Untertanen. Zugleich ehre er damit das von Gott verliehene Amt. Ludwig verbrachte in seinen 33 Herrschaftsjahren 2000 Tage in München. 138 Aufenthalte sind dort nachweisbar, doch wurden nur 19% der Urkunden der Reichskanzlei in München ausgestellt. Königliche Hoftage oder Reichsversammlungen fanden in München nicht statt. Bei aller Bedeutung, die München für den Wittelsbacher hatte, kann von einer Residenzstadt oder gar einem Zentrum des Reiches in der Zeit Ludwigs des Bayern keine Rede sein. Außer in München hielt sich Ludwig besonders oft in den Reichsstädten Nürnberg und Frankfurt auf. Dies spiegelt sich in seinen Urkunden wider. Geurkundet hat Ludwig nach München 992, am meisten in Nürnberg 738 und Frankfurt am Main 699. Robert Schukalle sah im Hof ein stilbildendes künstlerisches Zentrum. Er sprach von einer gezielten Hofkunst Ludwigs des Bayern. Schukalles Forschungen erhielten sowohl große Zustimmung als auch Kritik. Er stützte seine Ansicht vor allem auf 22 Arbeiten, unter anderem aus München: Anna Madonna, Christophorus Konsole, Nürnberg, Figuren der Epiphanie und Apostelzyklus in St. Jakob, Frankfurt, Trumau Madonna der Stiftskirche St. Bartholomäus und Donauwörth, Grabmal des Deutschorden Komturs Heinrich von Zipplingen. Keines dieser Werke ist als Auftrag des Wittelsbachers gesichert. Die von Schukalle für seine These angeführten Arbeiten lassen sich in mehrere heterogene Stilgruppen aufgliedern und hängen auf ganz unterschiedliche Weise mit dem kaiserlichen Hof und seinem Umfeld zusammen. Am kaiserlichen Hof hielten sich zeitweise bedeutende Juristen und Theologen auf. Zu Ludwig kamen einige Franziskaner und Pariser Theologen, die wie er im Konflikt mit dem Papsttum standen. 1326 stießen die Pariser Gelehrten Marsilius von Padua und Johannes von Jadun zum Wittelsbacher. 1328 suchten Michael von Cesena, Bonagrazia von Bergamo und Wilhelm von Ockham, die mit dem Papsttum in den Armutsstreit verwickelt waren, beim Kaiser Zuflucht. Nicht zu halten war die ältere These, der alte Hof sei eine Art Hofakademie gewesen. Ludwig nahm wenig Anteil an den geistigen Debatten und Erörterungen, die an seinem Hof stattfanden. Er nutzte seine Ungelehrtheit als Rechtfertigung, um die Schuld im Konflikt mit dem Papsttum auf seine Berater zu schieben. Theoretische Auseinandersetzung zwischen Kaiser und Papst. Bereits am Ende der Regierungszeit Heinrichs VII. War es zu einer theoretischen Auseinandersetzung hinsichtlich der Stellung des Kaisertums und des Verhältnisses zum Papsttum gekommen. Während der Kaiser in seiner Krönungsenzyklika vom Juli 1312 den kaiserlichen Universalanspruch und die Unabhängigkeit vom Papsttum betonte, erließ Clemens V. kurz nach dem Tod Heinrichs die Bulle Romani Principes, in welcher der Kaiser zu einem Vasallen des Papsttums degradiert wurde. Die Grundsatzdebatte hinsichtlich der Stellung des Kaisertums wurde in der Regierungszeit Ludwigs fortgeführt. Papst Johannes XXII. Betonte den Herrschaftsanspruch des Papsttums auch in weltlichen Fragen, wobei kurialistische Autoren, so Augustinus von Ancona und Alvarus Pelagius, entsprechende Traktate verfassten. Wilhelm von Ockham und Marsilius von Padua standen hingegen auf der Seite Ludwigs, wobei beide von der politischen Philosophie des Aristoteles beeinflusst waren. Wilhelm von Ockham, der sich im Armutsstreit gegen den Papst positioniert hatte, verfasste den unvollständigen sogenannten Dialogus, einen konstruierten Dialog zwischen einem Gelehrten und seinem Schüler. Darin wurde unter anderem die These aufgestellt, dass auch der Papst irren und sogar ein Ketzer sein könne. Dieser verfüge vor allem keineswegs über eine allumfassende Plenitudo Potentialis. Gleichzeitig betonte Ockham die Bedeutung der kaiserlichen Universalmonarchie. Marsilius von Padua widmete sein Werk Defensor Pacis, Verteidiger des Friedens, explizit Ludwig, an dessen Hof er sich 1326 begab, nachdem seine Autorenschaft bekannt geworden war. Marsilius thematisierte vor allem das gute Leben in einer politischen Gemeinschaft, welche Bedingungen dafür vorhanden sein müssen und welche die entsprechenden Ziele seien. Das oberste Ziel in einer staatlichen Gemeinschaft sei der Frieden und dessen Bewahrung, wobei Marsilius die Rolle der Bürger betonte und die der Kirche stark relativierte. Den von kurialistischen Autoren wie Aegidius Romanus und Jakob von Viterbo vertretenen absoluten Machtanspruch des Papsttums lehnte Marsilius entschieden ab und kritisierte den päpstlichen Herrschaftsanspruch in weltlichen Fragen, der den Frieden der Gemeinschaft störe. In diesem Zusammenhang trennte er strikt zwischen Kirche und Staat. Der Würzburger Domherr Luitpold von Bebenburg ergriff ebenfalls Partei für Ludwig. In seinem Werk Tractatus de Iuribus Regni et Imperii Romani, Traktat über die Rechte des römischen Königs und Kaiserrechts, trennte er zwischen weltlicher und geistlicher Gewalt und betonte die Rechte des römisch-deutschen Königtums. Im Gegensatz zu anderen prokaiserlichen Herrschaftstheorien spielte das Universalkaisertum in Luitpolds Überlegungen keine entscheidende Rolle. Gleichzeitig betonte er aber die Unabhängigkeit des römisch-deutschen Königtums gegenüber dem Papsttum und lehnte den päpstlichen Approbationsanspruch strikt ab